Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema, was wir heute besprechen möchten, ist gleichzeitig eins der meist unterschätzten und wichtigsten, was aber trotzdem viele Leute einfach nervt. Manchmal mich auch, ehrlich gesagt, denn es geht um das Thema Sicherheit einerseits und zweiterseits, was in diesen, sagen wir mal, global herausfordernden Zeiten Sicherheit und digitale Souveränität für eine Verbindung haben können, vielleicht sogar haben müssen. Die Person, die bei mir ist, glaube ich, ist wieder mal die bestgeeignete Person genau dafür, denn es ist Claudia Plattner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hallo, liebe Claudia, danke, dass du hier bist.
Hallo, lieber Sascha, total schön hier zu sein und ich liebe es, wie du immer in Superlativen sprichst.
Ja, ich liebe es. Superlative sind einfach die besten. Na, egal.
Genauso.
Lass uns mal gleich in die Vollen gehen. Wir haben uns in den letzten Jahren mehrmals getroffen, mehrmals miteinander gesprochen. Und jedes Mal ist das Thema von irgendwelchen Smalltalks beim Kaffee, bei Konferenz XY innerhalb von Sekunden auf tatsächlich nationale Bedrohungslagen gekommen. Aus dem einfachen Grund, weil, und hier zitiere ich Regierungskreise, wir uns eigentlich längst in einer Art hybriden Angriffskonfliktfall befinden, und du da an vorderster Front gezwungen bist zu agieren.
Also ich würde erstmal total zustimmen, dass es wirklich bemerkenswert ist, wie schnell das bei uns immer geht. Liegt aber natürlich einfach auch dran, dass wir, ja, ich sag mal, die Themen kennen, ne? Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Wir müssen alle miteinander verstehen, wie sehr Technologie, wie sehr Digitalisierung, wie sehr damit verbunden das Thema Cybersicherheit unser komplettes Leben beeinflusst und in ihrer Bedeutung heutzutage auch wirklich schon ja tatsächlich den die Belange der nationalen Sicherheit, die Belange der internationalen Kooperation oder halt auch gar nicht Kooperation tatsächlich schon beeinflusst. Und ich glaube, diese Verbindung ist ganz, ganz vielen Menschen auch gar nicht so richtig klar. Ja, dass die Tatsache, dass wir tagtäglich uns mit digitalen Tools umgeben, Ausdruck dessen ist, wie wichtig das Thema Digitalisierung, wie wichtig das Thema Technologie ist für wirtschaftlichen Erfolg, für sicherheitspolitischen Erfolg, für insgesamt politischen Erfolg. Das ist, glaube ich, an vielen Stellen noch überhaupt nicht verinnerlicht. Und du und ich beschäftigen uns tagtäglich mit Techie-Kram. Ergo kommen wir doch sofort immer wieder auf dieses Thema.
Dein Job, du führst das BSI, der hat eine, sagen wir mal, ärgerliche Komponente. So kann ich es vielleicht volksnah zusammenfassen.
Ich könnte sagen, mehr als eine ärgerliche Komponente.
Mehr als eine sogar, ich verstehe. Ja, okay, aber die für mich hauptärgerliche Komponente ist, dass in der Betrachtung von außen das Allerbeste, was passieren kann, nichts ist. Also das Beste, was passieren kann, ist nichts. Und das ist natürlich, es gibt ja spätestens seit der Pandemie, kennen diesen Spruch die meisten Leute, there's no glory in prevention. Es gibt ja diesen Ansatz zu sagen, ja Moment, ist doch ja nichts passiert. Und dann gerade bei Leuten, die vielleicht nicht so viel wissen, im Zweifel aber sogar über Budgets entscheiden können oder müssen oder sollen, da gibt es ja diesen Ansatz, na, wenn nichts passiert ist, dann können wir da ja auch ein bisschen entspannter rangehen im nächsten Jahr. Was entgegnest du denen denn?
Ja, das versuche ich, also das Phänomen kenne ich in der Tat. Ich muss das sehr oft erklären und ich finde es immer einen ganz, ganz spannenden Moment, wenn ich so vor so einer Gruppe sitze oder stehe und ich erzähle irgendwas und wir hatten es natürlich in den letzten Jahren jetzt ganz aktiv auch zum Beispiel von dem Schutz von Wahlen. Ja, wir hatten eine Bundestagswahl, das Jahr davor hatten wir eine Europawahl. Und ich versuche den Leuten das an diesem Beispiel so schön zu erklären. Und so dieses, wir haben diese Wahlen ganz aktiv geschützt, da ist ganz, ganz viel Arbeit reingeflossen, auch nicht nur unsere, da mussten vielen anderen Behörden auch zusammen gemacht. Und wir waren unglaublich erfolgreich. Und wisst ihr auch, woran ihr das gemerkt habt? Und dann gucken wir mal alle so, woran haben wir das gemerkt? Daran, dass ihr nichts gemerkt habt. Und dann siehst du mal so dieses Leuchten, der auch stimmt. Und dann nicken sie so vor sich hin. Und dann hast du, in dem Moment hast du das Verständnis wieder geschafft. Und ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, zum einen auch selbstbewusst in dem Wissen, dass man hier eine gute Arbeit gemacht hat, auch aufzutreten. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, auch den Menschen zu erklären, dass ihr dürft euch tagtäglich gerne auch bei uns höchstpersönlich bedanken dafür, dass nichts passiert ist. Wir haben zumindest unseren Teil, den wir dafür tun konnten, auch beigetragen. Und es braucht auch einen gewissen Menschenschlag, der das auch aushält, an dieser Stelle da sozusagen eben halt nicht immer sofort eine Bestätigung zu bekommen, sondern auch im Stillen zu arbeiten und trotzdem damit dann auch wirklich deine Befriedigung auch draus zu ziehen. Und zu guter Letzt ist es wirklich, es ist eine Frage unserer Kommunikationsfähigkeiten. Ich rede mir täglich den Mund fusselig, gerade bei den wichtigen Stakeholdern, bei den Decision Makers, wie man so schön sagt, den Entscheidungsträgern, denen wir auch Budgets allokieren und ähnliches. Dieses Verständnis müssen wir weiterhin schaffen. Und wie gesagt, also ich rede wie ein Wasserfall.
Deswegen bist du in diesem Podcast auch so richtig aufgehoben, kann ich dir mal direkt dazu sagen. Lass uns mal gleich vom Maximum aufstarten, der globalen Situation, aus dem einfachen Grund, weil wir spätestens seit 2022, eigentlich schon vorher, aber spätestens seit 2022 eine Art Shift haben. Ja? Und dieser Shift bezieht sich darauf, dass insbesondere durch den Angriffskrieg von Putin, von Russland auf die Ukraine, wir in den Fokus geraten sind von bösartigen Akteuren im Cyberkontext. Das hört sich ein bisschen verkopft an, aber man kann diesen Shift auch anders beschreiben. Nämlich, dass bis zum Ukraine-Überfall die meisten Leute in Unternehmen dachten, naja, das Unternehmen cyberseitig ein bisschen sicher zu gestalten, ist unsere Aufgabe. Und plötzlich wird klar, das hat auch sehr viel mit einer nationalen Aufgabe zu tun. Es ist nicht nur ein Unternehmen, was sagt, okay, wir kaufen jetzt Software XY, sondern das ist eigentlich eine strategische Frage auf nationaler, wenn nicht sogar supranationaler Ebene wie etwa EU oder NATO.
Ja, würde ich absolut auch so sehen. Aber ich würde nochmal vorne anfangen wollen. Also du hast vollkommen recht, 22 hat nicht nur eine Zeitenwende eingeläutet, sondern auch ein Stück weit eine digitale Zeitenwende. Also ich glaube, das können wir schon konstatieren. Das betrifft uns dann an der Stelle auch mit. Für mich aber nochmal ganz wichtig, Cybersicherheit ist ja inzwischen ein Thema auch der nationalen Sicherheit. Ich behaupte, das ist so. Das habe ich übrigens auch schon vor ein paar Jahren behauptet. Da habe ich noch Ärger für gekriegt. Jetzt glauben es die Leute auch. Es ist aber auch, und das müssen wir auch ganz klar sagen, unabhängig von der geopolitischen Situation, auch einfach ein Geschäft. Ja, also Cybercrime an sich, das wäre uns, hätte uns in jedem Fall ereilt. Weil eine Firma, eine Baufirma, eine Marketingfirma, ein Rechtsanwaltsbüro, was auch immer, zu hacken und ein Lösegeld zu erpressen, das ist nicht immer eine politische Sache, sondern das ist am Ende des Tages einfach ein Business. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es ist dann heute ein unglaublich erfolgreiches Business, muss man leider auch mal so sagen. Aus Sicht der Angreifer ist das so. Und deswegen müssen wir uns schützen. Und das wäre uns in jedem Fall passiert. Was es heutzutage echt schwierig macht, ist die Tatsache, dass eben halt Kriminelle in eine unheilige Allianz mit dem Staat eingegangen sind in dem einen oder anderen Land, wie zum Beispiel in Russland, in China, in Nordkorea, in Iran. Das sind so unsere Hauptakteure, mit denen wir uns immer beschäftigen. Und wir dort einfach sehen, dass kriminelles Verhalten nicht sanktioniert, sondern ganz im Gegenteil sogar gesteuert, koordiniert oder genutzt wird. So, und das ist natürlich jetzt, das macht das Problem quasi doppelt schwierig. Und damit kommen wir dann auch an den Punkt, wo wir feststellen müssen, okay, es ist in der Tat nicht mehr nur die Frage, ob dieses Bauunternehmen oder die Marketingagentur oder das Rechtsanwaltbüro jetzt erpresst wird. Und das ist dann, also ich sag jetzt mal, betriebswirtschaftlich mindestens unangenehm, wenn nicht fatal. Aber wenn wir halt feststellen, dass es in einer solchen Form, in einer solchen Konzentration passiert und vielleicht auch noch staatlich von außen gelenkt, dann reden wir halt über ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und dann kommen halt auch so Regulierungsthematiken rein, wo man sagt, man überlässt es jetzt nicht mehr dem einzelnen Unternehmen, sondern wir müssen da insgesamt drauf schauen. Und da stellen sich dann plötzlich Fragen der Resilienz und Co. Das ist eine ganz andere Liga.
Ja, diese andere Liga, das ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger zu unserem ersten großen Themenblock, den ich aufspreizen möchte, die aktuelle Bedrohungslage. Also was genau jetzt da ist. Wir haben schon angefangen darüber zu sprechen, dass sich kriminelle Akteure, man kann also wirklich sagen von Banden, zusammentun mit Staaten, beauftragt werden von Staaten im Sinne einer hybriden Kriegsführung. Das ist also vollkommen klar, die aktuelle Bedrohungslage hat einen kriminellen Anteil, die hat einen Trollanteil, die hat einen Propagandaanteil, die hat einen Anteil an klassischer Kriegsführung und, was jetzt immer stärker deutlich wird, die hat leider auch einen Anteil, was die gesellschaftliche Komponente angeht. Man möchte dafür sorgen, ganze Gesellschaften, ganze Nationen zu schwächen. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie, sondern es gibt eine Vielzahl von geleakten Dokumenten, etwa so wie russische Kräfte Kriegführung verstehen. Und da ist der Angriff auf kritische Infrastruktur, um funktionierende westliche Länder möglichst schlecht dastehen zu lassen oder gleich lahmzulegen, ein wiederkehrender und sehr essentieller Punkt.
Welche Antwort brauchst du von mir außer ja? Weil genau das ist der Fall. Genau so, wie du das gerade beschrieben hast. Und das ist die Herausforderung, wie wir uns gegenüber sind.
Die Herausforderung, die geht ja aber leider noch weiter, weil sich daraus aus meiner Sicht etwas sehr Schwieriges ergibt, was wir bei der aktuellen Bedrohungslage jetzt erstmal mitberechnen müssen. Nämlich, dass wir eigentlich eine ganz lange Zeit wirtschaftlich und auch digital davon ausgegangen sind, Globalisierung, Vernetzung, dass das Internet, dass die Instrumente, die wir benutzen, die Plattformen, die wir brauchen, ja global agieren, global funktionieren. Und inzwischen merken wir durch diese Bedrohungslage, es ist vielleicht gar nicht sinnvoll, dass wir komplett alle Instrumente, alle Plattformen, alle digitalen Modelle von woanders her bekommen, sondern dass wir eben im Sinne einer digitalen Souveränität auch versuchen, ein paar Sachen hinzubekommen, sodass wir in Europa nicht gegenüber Dritten, ich sag mal, ausgeliefert sind.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Wir brauchen da eine gute Balance. Ich nehme jetzt mal so ein ganz banales Beispiel. Stell dir vor, du bist als Land nicht in der Lage, Wasserkocher zu bauen. Und die, von denen du das beziehst, die mögen dich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Dann hast du keinen Wasserkocher mehr. Mhm. Ein Wasserkocher ist jetzt vielleicht nicht von nationaler Bedeutung, das sehe ich schon ein, aber das ist zunächst mal einfach die Situation. So, jetzt gibt's mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, ich baue mir jetzt meine Wasserkocher grundsätzlich selber. Oder aber du hast etwas anderes, was du baust, was die anderen von dir haben wollen. Das heißt, die Frage, wie wir uns, gerade was digitale Technologien angeht, in Deutschland, in Europa aufstellen, ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz entscheidende und entscheidende Weichenstellung für die Zukunft. Und mein Thema ist, dass wir eben halt nicht nur in der Vergangenheit keine Wasserkocher gebaut haben, wir haben auch sonst keine Küchengeräte gebaut. Oder etwas anders gesagt, wir haben das Thema digital ein bisschen verpennt. Ich gehe jetzt mal weg von dem Küchengerätebeispiel. Aber der entscheidende Punkt ist, in diesem digitalen Sektor haben wir aus meiner Sicht im Laufe der letzten 20, 30 Jahre einfach nicht genug mitgezogen. Und das ist, wir haben nicht genug Businessmodelle aufgebaut, digitale Geschäftsmodelle aufgebaut. Wir tun uns immer noch total schwer, wenn ich daran denke, wie wir auch umstellen auf digitale Medien an der einen oder anderen Stelle. Wir haben sehr, sehr lange an alten Geschäftsmodellen festgehalten. Das ist super schade, finde, weil das macht ja auch Spaß. Ich bin ja absolut technikbegeistert, ja. Und ich finde, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und man kann das auch, jetzt sagen wir mal ehrlich, so viel besser machen als das, was wir manchmal an der einen oder anderen Stelle geliefert bekommen. Unter anderem deshalb, weil wir in Europa ja eigentlich auch so ein Wertesystem haben, das man auch reinbringen kann. Ich meine, wir sind doch die Einzigen auf diesem Planeten, die das Thema Datenschutz verstanden haben. Ja, und jetzt kann man sagen, es wird an der einen oder anderen Stelle überzogen. Das will ich auch gar nicht diskutieren. Aber der entscheidende Punkt ist, wir haben überhaupt erstmal verstanden, wie das geht. Also sind wir doch eigentlich auch in der Lage, Produkte zu bauen, die uns an dieser Stelle helfen. Aber unabhängig davon, nochmal zurück zu, wir haben das aus meiner Sicht zu lange verpennt. Und jetzt geht es aus meiner Sicht auch ganz klar darum, aufzuholen, schnell aufzuholen, an der einen oder anderen Stelle auch mal Leapfrogging zu machen, mal fünf gerade sein zu lassen und vorwärts zu rennen. Denn ich denke, wir müssen dringend in ein paar wichtigen Technologiefeldern auch wirklich mitsprachefähig werden. Dazu gehört aber immer, und das sage ich auch, ganz bewusst nicht die Strategie aus meiner Sicht, wir machen ab morgen alles selber. Denn das werden wir sicherlich nicht in allen Bereichen gleichzeitig sofort schaffen. Sondern wir müssen uns überlegen, wo wollen wir wirklich Global Player werden? Wo wollen wir ganz vorne mitspielen? Was sind die Technologien, wo wir investieren, wo wir wirklich auch aufbauen? Und wo sagen wir, okay, dann nehmen wir im Zweifelsfall auch ausländische Technologien, außereuropäische Technologien, sichern die so ab, dass wir sie hier bei uns auch einsetzen können, haben aber da eine gesunde Balance. So, und das ist im Prinzip das, was ich mal als Doppelstrategie gezeichnet. Da müssen wir aus meiner Sicht hin. Das ist leichter gesagt als getan, das wissen wir auch alle. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ab morgen alles selbst zu machen. Und ich glaube definitiv nicht, dass es sinnvoll ist, nichts selber zu machen.
Ja, ich finde es auch, wie du sagst, super interessant. Von den Gegnern von digitaler Souveränität wird halt häufig so getan, als sei das A eine Form von Tech-Nationalismus, wovon die allerwenigsten Leute sprechen in diesem Bereich, oder sei es B gleichbedeutend mit Autarkie und digitale Autarkie, die kann es aus meiner Sicht per Definition kaum geben, ja, dem spricht das Netz entgegen. Aber das finde ich einen interessanten Punkt, den habe ich bisher noch nicht so häufig gehört. Zu sagen, ja, wir wollen nicht autark werden, aber Souveränität bedeutet halt auch, dass für alles, worauf wir angewiesen sind, im Zweifel auch eine Balance hergestellt werden kann, wo man sagt, naja, aber die anderen sind dafür auf unser X angewiesen, weil wir deren Y brauchen. Und da so ein bisschen rauszugehen, weil das zielt in eine Richtung, die ich mit die spannendste finde. Du siehst das aus der Perspektive der Sicherheit. Das ist nicht nur dein Job, sondern das ist ja auch quasi das, womit du in diesen Job reingekommen bist, dass du da so einen Track Record hast. Und ich schaue da sehr häufig einerseits aus der Frage der Kommunikation drauf und andererseits aus einer Frage der unternehmerischen Perspektive. Und bei der unternehmerischen Perspektive wäre für mich essentiell, und das ist die Frage, wie du das siehst, dass wir ganz offensiv investieren, um rauszufinden, na, wo können wir denn etwas Digitales schaffen, was in diesem Land so wichtig und so wertvoll und so gut ist, dass andere das als eine Art Balance oder Gegenleistung überhaupt erst anfangen zu betrachten. Was ist denn da deine Meinung? Wo würdest du sagen, sollen wir jetzt mit Hochdruck wie dran arbeiten, damit wir digitale Souveränität auch im Unternehmerischen irgendwann gewährleisten können?
Ja, cool. Super schöne Frage. Danke dafür. Kann ich was zu sagen? Also zunächst mal, ich komme tatsächlich gar nicht aus dem Bereich der Sicherheit, sondern ich komme aus dem Bereich der IT. Ich war Ewigkeiten CIO. Ich will IT bauen. Ich will Businesswert schaffen. Insofern ist das für mich auch die spannende Frage, weil am Ende des Tages wird genau das verbaut, was funktioniert. Ja, und das müssen wir uns auch ganz klar machen. Die Menschen nutzen das, was funktioniert. Das heißt, wir müssen Lösungen anbieten, die funktionieren. Sicher sind und funktionieren. Sicher sein gehört für mich zum Funktionieren. So, und das ist an der Stelle, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wo können wir das denn tun? Wo haben wir Expertise, wo da was passieren kann? Und mir fallen ein paar Sachen ein. Da haben wir noch mal einen Artikel dazu geschrieben, schon Jahre her. Wo ist denn das, was wir wirklich können? Und da fällt mir so ein, was können wir wirklich? Wir können zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbau. Wir können zum Beispiel Chemie. Wir können zum Beispiel Automobil, auch wenn wir da auch schon viel zu lange sozusagen ein kleines bisschen auf unserem Hintern gesessen haben. So, aber wir haben ein paar Sachen, wo wir aus meiner Sicht echte Ingenieursexpertise, wirtschaftliche Schwerpunkte nehmen können und die mit moderner Technologie verbinden. Und das können andere im Zweifelsfall eben halt nicht. Das heißt, für mich ist diese ganze Frage, wie kriegst du KI in Maschinen- und Anlagenbau, wie kriegst du das in IoT-Thematiken, wie kriegst du hier KI rein? Da haben wir aus meiner Sicht einen echten USP, den wir auch nutzen können. Dazu müssen wir aber auch KI können. Und die Integration in Geschäftsfelder, in denen wir gut sind, da sehe ich eine Zukunft. Dazu müssen wir aber auch ein Player in KI sein. Wenn wir nur Large Language Models vom Ausland nehmen oder zumindest von außereuropäisch, dann wird das nichts werden. Das heißt, wir werden definitiv auch hier schauen müssen, dass wir zumindest ein gewisses Standing und eine gewisse Unabhängigkeit auch haben. Also KI wäre für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Thema Quantum ist meines Erachtens noch nicht durch. Und ich nehme mal dieses ganze Thema autonomes Fahren. Wir haben auch in Deutschland, in Europa Gesetzgebungen, die sehr klar sagen, du brauchst auch eine gewisse Absicherung. Ja, mein Gott, also wir sind doch nun wirklich paranoid, was Thema über Sicherheit, Datenschutz etc. pp. angeht. Machen wir da doch endlich eine Tugend draus. Meines Erachtens ist das Rennen um autonomes Fahren noch nicht durch. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben da gute Chancen. Und die müssen jetzt einbringen in genau den Schwerpunkten, in dem Können, in dem Wissen, was wir haben. Wir haben ein paar der besten Ingenieure der Welt. Die müssen wir mit den Techies zusammenbringen und die müssen das zusammenbauen. Und ich halte das für absolut möglich.
Um übrigens mal ein interessantes Beispiel zum Thema noch nicht mal autonomes Fahren, sondern Automobilität heute, genau heute, in Verbindung mit Sicherheit zu skizzieren. Seit ein paar Tagen ist es in Russland so, dass Hunderte, wenn nicht Tausende Porsches einfach nicht mehr anspringen. Und niemand kann ganz genau sagen, warum. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Vermutungen, manche mehr, manche weniger qualifiziert. Eine davon lautet, dass Hacker aus der Ukraine, denn natürlich hat die Ukraine, der gesamte Konflikt dort, der Krieg dort, sehr erhebliche Cyberwar-Komponenten, dass Hacker aus der Ukraine Porsches lahmgelegt haben, weil das in Russland, sagen wir mal, nicht unbedingt die Falschen trifft, sondern im Zweifel am ehesten Verantwortliche, die Wirtschaft dort und damit das System, die Diktatur in Russland mit am Laufen halten. Es könnte sein, dass deswegen das zu einem der ersten großen flächendeckenden Automobilitätshacks gehört. Ist eine reine Vermutung. Ja, aber natürlich gibt es ganz offensichtlich, wenn das in einer derart großen Skalierung stattfindet, mehrere hundert, wenn nicht tausend Fahrzeuge gleichzeitig, ein digitales Problem.
Also, ich kann mich natürlich zu den Thematiken da jetzt auch nicht so äußern, aber was für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und da bin ich hundertprozentig bei dir, es zeigt, dass hier neuralgische Punkte existieren. Und über diese neuralgischen Punkte muss man sich Gedanken machen. Da kann man im Sinne von Attacken drüber nachdenken, so wie jetzt gerade von dir in Wehrtheorie skizziert. Da kann man aber auch drüber nachdenken. Hier fahren auch jede Menge Autos durch die Straßen, die aus anderen Ländern kommen, die im Zweifelsfall auch Regierungen haben, die Einfluss auf Hersteller nehmen und nehmen können und das auch tun. Da würde mich dann auch interessieren, wie sieht's denn da aus? Ja, also was passiert denn jetzt eigentlich, wenn, keine Ahnung, Autos einer bestimmten Marke, die aus USA kommt, die aus China kommt, die von irgendwo anders kommt, ab morgen auch hier nicht mehr fahren und das im Zweifelsfall aber auch genau so gewollt ist und das jetzt nicht durch eine Schwachstelle, was immer passieren kann, gar keine Frage, aber eben halt tatsächlich sogar durch eine gezielte Aktion und durch eine gezielte Vorgabe eines Staates. So, und wenn ich mir das überlege, dann muss ich mir als Techie, und wir sind wir ja nun, also auch als BSI, nicht nur ich als Person, sondern wir als BSI, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir denn mit diesen Risiken um? Und wie kann man die auch technisch mitigieren, weil mit einem Vertrag wirst du so ein Problem nicht lösen können. Das heißt, du musst dir an dieser Stelle überlegen, wie sieht eigentlich, ich sag jetzt mal so ganz, ganz, ganz stark vereinfachen, vergib mir bitte dafür, wie kannst du dir so eine Art Firewall dazwischen vorstellen, in der man irgendwo versteht, welche Daten gehen da eigentlich raus, welche Befehle gehen da eigentlich rein und wie kann ich im Zweifelsfall auch einfach die Verbindung mal unterbrechen, aber dieses blöde Auto fährt trotzdem nochmal weiter. Das heißt also, diese Fragestellung, wir nennen das Kontrollschichten, ne? Aber eigentlich kann man sich so ein bisschen wie so eine Firewall vorstellen, ganz, ganz stark vereinfacht. Wie kann man sowas machen, damit man da ein bisschen mehr Kontrolle kriegt? Und das Problem haben wir bei Autos, das haben wir auch bei Clouds, wo es im Moment ganz, ganz viel diskutiert wird. Das haben wir bei Komponenten im Energiebereich, ja, also Wechselrichter, Steuerboxen etc. pp. Also überall da, wo quasi ein ausländischer Hersteller, außereuropäischer Hersteller weiterhin Zugriff auf sein bei uns benutztes und verbautes Produkt hat, und zwar by default, by design, da stellen sich diese Fragen und die müssen wir uns sehr aktiv stellen. Und ich glaube, die Geschichte mit Porsche und Russland hat ein kleines bisschen gezeigt, wie so ein Fall aussehen kann.
Es gibt genau darauf bezogen im Lagebericht, den ihr jährlich rausgibt, ja, so ein bisschen, wie ist eigentlich gerade die Sicherheitslage? Ein interessantes Wort. Das Wort hat nur 190 Google-Treffer, wie ich gerade nochmal verifiziert habe. Und es heißt Angriffsflächenmanagement, ja, aus eurem BSI-Lagebericht. Angriffsflächenmanagement ist nicht nur ein fantastisches deutsch-englisches Mischwort, sondern ich glaube, es ist ich liebe dieses Wort sehr, weil es genau die richtige Mischung aus Amtsdeutsch und Zukunft irgendwie, es fühlt sich jedenfalls so an, wie eine Mischung aus Amtsdeutsch und Zukunft. Ja, das gibt's auch nicht besonders häufig. Wie sieht denn so ein Angriffsflächenmanagement aus? Und ich frage das deswegen, weil in eurem Lagebericht steht, dass es daran mangelt.
Ja, das tut's in der Tat. Aber zunächst mal lass uns für einen kleinen Moment diese wundervolle Eigenschaft der deutschen Sprache bewundern, dass du einfach Hauptwörter aneinander reihen kannst und kriegst ein neues. Das ist großartig. Also Angriffsflächenmanagement, ja, zentrale Aussage unseres Lageberichtes ist in der Tat unser Hauptproblem. Und das können wir inzwischen echt ziemlich gut messen, weil wir deutlich zahlenbasierter unterwegs sind und deutlich quantitativer als noch vor ein paar Jahren, ist tatsächlich die Angriffsflächen, die sich stetig vergrößern und nach wie vor nicht gut genug geschützt sind. Und dieses, wir haben nicht hinreichend geschützte Angriffsflächen, ist das, was uns im digitalen Raum verwundbar macht. Ganz einfach gesagt, du hast einen Server stehen, der ist im Internet, der ist über eine Webseite erreichbar, so weit, so gut. Und wenn du den nicht vernünftig abgesichert hast, wenn zum Beispiel der alte Versionen hat, der alte Patchstände hat, der ist nicht auf dem neuesten Stand, der ist verwundbar, dann hast du einfach eine offene Tür für einen Angreifer. Ganz banales Beispiel dafür. Und davon haben wir viel zu viele. Das heißt, wir haben viel zu viele Software, die nicht sicher ist. Wir haben viel zu viele Konfigurationen im Netz, die nicht sicher sind, viel zu viele alte Softwarestände etc. pp. Und das werden wir anfangen müssen, Stück für Stück wirklich professionell zu managen. Wir müssen das alles schließen. Wir haben in Deutschland nach wie vor 30.000 verwundbare Exchange-Server. Diese Zahlen muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 30.000. So, und jetzt brauchen wir miteinander eine gemeinsame, eine Anstrengung und einen Mechanismus, um diese Dinge abzusichern, zu schließen, zu managen, dass die Dinger jetzt zugehen. Und das hat natürlich nur ein Beispiel, wir haben da sehr, sehr viel mehr von. Aber diese Gesamtindustrie, das ist unser großes Problem und da müssen wir ran.
Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserem zweiten großen Thema, das ich mit dir besprechen möchte. Der zweite Themenblock, der nämlich irgendwie versucht hinzubekommen, diese Balance aus digitaler Souveränität und internationaler Kooperation. Wir haben ein bisschen schon dazu gesprochen. Allerdings ist das, was jetzt im Hintergrund ist, dass seit allerjüngster Zeit, Anfang Dezember 2025 nämlich, auch ein Gesetz offiziell in Kraft getreten ist. Welches Gesetz ist das und warum ist das für so eine resiliente Wirtschaft, die wir brauchen, um voranzukommen in diesem Bereich, so essentiell?
Du sprichst doch das NIS2-Gesetz an, ne?
Absolut.
Ja, wunderbar. Dankeschön.
Das ist dein Lieblingsthema, oder? Das ist auch mein Lieblingsthema.
Eigentlich gar nicht. Also ganz ähnlich, wenn es nach mir ginge, bräuchten wir das nicht. Ja, weil ich bin ja kein Freund von Regulierung. Ich bin ja jemand, der sagt, Regulierung brauchen wir dann, wenn es im Prinzip in Anführungsstrichen ein Stück weit Marktversagen gibt. Und der Markt an sich an dieser Stelle reguliert sich eben halt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Und im Falle von Cybersicherheit ist es halt so, dass es, wie wir es vorhin schon gesagt haben, es eben halt nicht mehr so ist, dass es nur eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtung ist, sondern eine volkswirtschaftliche und auch eine nationale Sicherheitsbetrachtung. Und das heißt, es ist eben nicht mehr dir selbst überlassen, ob du dein Wasserwerk vernünftig abgesichert hast, sondern es ist im Gemeininteresse, dass du es vernünftig abgesichert hast. Und genau hierfür hat der Gesetzgeber in Europa, das tatsächlich kommt aus Europa, gesagt, wir müssen da was tun. Wir haben hier ein gesamtgesellschaftliches und ein Sicherheitsproblem. Wir brauchen diese NIS2-Regulierung. Und die NIS2-Regulierung zwingt im Prinzip, muss man leider genauso sagen, hoffentlich aber auch positiv aufgenommen, die Unternehmen und auch öffentliche Institutionen, sich um das Thema Cybersicherheit in ihrem Betrieb zu kümmern. Das heißt, die brauchen ein Risikomanagement. Die müssen uns Bescheid sagen, wenn sie ein Problem haben. Und sie müssen sich überhaupt erstmal registrieren, als welche, die hier entsprechend auch wichtig sind. So, und das ist im Prinzip das Wesen von NIS2. Und das betrifft, kümmere dich um deine Cybersicherheit in deinem Unternehmen, in deiner öffentlichen Institution. Das ist die eine Hälfte dessen, was die EU da reguliert hat. Das ist jetzt gerade in Kraft getreten in Deutschland. Nach langer Zeit, wir haben hart dafür gekämpft, dass wir das jetzt auch gut hinkriegen. Bin sehr zufrieden mit dem, wie das gelaufen ist. Haben wir gut gemacht. Noch haben ganz viel, was viel getan. Also insofern klasse, dass es jetzt da ist. Und jetzt geht es darum, den Firmen zu helfen, das gut umzusetzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind digitale Produkte. Das ist der sogenannte Cyber Resilience Act. Der tritt jetzt auch demnächst in Kraft. Auch aus der EU kommend. Da geht es darum, dass nicht nur die Betreiber sich kümmern müssen, sondern dass auch diejenigen, die Software herstellen, die digitale Produkte herstellen, so alles, was kommt, dass die sich darum kümmern, dass die beispielsweise Updates liefern. Ja, wenn du ein Auto kaufst, erwartest du auch, dass ich dafür 2 Jahre später noch Ersatzteile kriegst. Bei einem digitalen Produkt erwartest du auch, dass du 2 Jahre später, wenn es denn ein langlebiges Produkt ist, dass du 2 Jahre später auch noch ein Sicherheitsupdate bekommst, wenn da eine Schwachstelle bekannt wird. Das ist das Wesen der zweiten Sache. Und ich hoffe, dass wir mit diesen beiden großen Gesetzen, NIS2 und Cyber Resilience Act, CRA abgekürzt, dass wir mit den beiden einen deutlichen Anstieg im Sicherheitsniveau bekommen, weil wir müssen die Angriffsflächen managen, wir hatten es gerade schon.
Ja, für diejenigen, die hier zuhören und anders als natürlich die große Mehrheit des Publikums, nicht jeden Tag in spitzen Klammern träumen oder die gar irgendwo tätowiert haben oder in Serverschränken schlafen, kann ich auch nochmal genau sagen, was NIS2 bedeutet. Und zwar ist das eine EU-Richtlinie, was bedeutet, dass diese Richtlinie umgesetzt wurde jetzt Anfang Dezember in Form des, ich zitiere, Gesetzes zur Umsetzung der Netzwerk- und Informationssicherheit, in Klammern zweite EU-Richtlinie, deswegen 2, und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationsmanagements in der Bundesverwaltung. Ja, das ist also, so heißt das Gesetz, ich würde sagen, das ist relativ eingängig benannt in dem Kontext, aber das, worauf wir jetzt zusteuern, worauf wir auch, glaube ich, zusteuern müssen, ist so ein bisschen symptomatisch. Wir haben, das kann man, glaube ich, so sagen, im militärischen Bereich, gerade damit zu kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir ganz lange Sicherheit ausgelagert haben, zum Beispiel an die Vereinigten Staaten. Ja, so, wir haben gedacht, NATO, ach, das kommt alles in Ordnung, kriegen wir hin, im Zweifel kommt da Uncle Sam und regelt den Kram für uns. Und jetzt müssen wir erkennen, vielleicht nicht und vielleicht ist es nicht so einfach. Und genau diese Auslagerung der Sicherheit ist im Digitalen eben auch beobachtbar gewesen. Und dem müssen wir jetzt sehr offensiv entgegenwirken. Und genau dazu dienen diese verschiedenen Gesetze, über die wir gerade sprechen. Nun reicht es natürlich nicht, alleine Gesetze zu machen, damit das auch passiert. Man braucht, glaube ich, und das ist ein Punkt, über den ich mit dir unbedingt sprechen möchte, ein bisschen eine andere Haltung. Ich habe dieses Gefühl, wir können Sachen einfach auslagern, wird schon gut gehen, kümmere ich mich nicht drum, passiert dann dort drüben, sei es jetzt meinetwegen Energiegewinnung oder Sicherheit oder digitale Plattformen oder Geschäftsmodelle, was auch immer. Dieses Gefühl, dem bin ich leider in den letzten x Jahren sehr häufig begegnet. Und meine Wahrnehmung, ich bin gespannt darauf, was du da sagst, meine Wahrnehmung ist, dass es da eine positive Veränderung gibt.
Also ich glaube schon, dass es eine ganz, ganz positive Veränderung dahingehend gibt, dass man versteht, dass Cybersicherheit etwas ist, wo man sich kümmern muss. Also ich glaube, da sehe ich sehr viel. Aber wir haben, glaube ich, auch noch nie erwartet, dass jemand anders aus Helikoptern springt und die Systeme patcht. Ne? Also wir haben nicht erwartet, dass das die USA tun. Das haben wir schon verstanden, dass wir das selber tun müssen. Wir haben es nur gar nicht so ernst genommen. Worauf du aber wahrscheinlich auch ein Stück weit mit abzielst, das stelle ich jetzt mal, korrigiere mich gerne, ist natürlich auch die Frage, welche Systeme benutzen wir denn? Kümmern wir uns darum, dass wir im Zweifelsfall auch selber Systeme hergestellt haben? Ich rede jetzt gar nicht unbedingt zur Absicherung, sondern auch grundsätzlich zur Nutzung. Also wer hat in Europa, keine Ahnung, uns hat jetzt mal ein Office gebaut, ja? Haben wir in der Form so nicht. Wer hat sich bei uns darum gekümmert, dass wir große Social-Media-Plattformen haben? Haben wir nicht. Also wenn du das meinst, da bin ich absolut bei dir. Hier stellen sich die Fragen, wollten wir nicht, konnten wir nicht, wo hing's denn eigentlich? Wir stellen jetzt fest, dass das durchaus ein Problem ist, dass wir vieles von dem, was wir tagtäglich benutzen, eben halt selber nicht herstellen können. Das ist so. Und auch nicht in der Verbreitung haben, weil ich glaube, das ist ja bei digitalen Geschäftsmodellen dann ja eh immer der Trick. Ne? Was haben ist das eine, ist eine Verbreitung, bringen wir mal was ganz anderes. Jeder, der das mal versucht hat, weiß, wie schwierig das ist. Aber das sind im Prinzip die Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Und ich glaube, da passiert auch gerade in der Tat ein sehr großes Umdenken. Was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen macht, ist, also ich habe ja selber genug IT gebaut und ich sage es nochmal, das, was du baust, muss funktionieren. Und das Funktionieren hängt auch oft von der Verbreitung ab. Das hängt davon ab, wie viel da auch an Sorgfalt betrieben wird, auch im Sinne von die Dinge für den Kunden gut nutzbar machen, Usability etc. pp. Wir werden nicht alles jetzt ab übermorgen gleich alles alleine machen können. Wir brauchen gute Balance, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und ich möchte, dass wir aufhören, dieses Thema so, ich sag mal schon fast so ein bisschen ideologisch zu diskutieren. Es gibt nur schwarz oder weiß. Nein, die Welt ist grau. Oder hoffentlich bunt. Das wäre natürlich noch schöner. aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir das offen führen, dass wir es auch stark an pragmatischen Lösungen diskutieren. Gerne mit ganz viel Energie, mit ganz viel Leidenschaft, mit ganz viel auch einem klaren Anspruch, da was zu verändern. Aber mit etwas weniger, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du böse. Weil nein, das ist nicht so. Wir brauchen hier verbindende Elemente. Wir müssen miteinander gute Lösungen finden in Europa. Und das wird aber auch bedeuten, dass wir darüber konstruktiv diskutieren, was machen wir? Was machen wir im Zweifelsfall auch nicht? Wo passen wir ein bisschen an? Also ich wünsche mir da eine fachliche, sachliche Diskussion, die uns da ans Ziel führt. Und da helfe ich super gerne.
Ich möchte erstmal ganz kurz einen kleinen Schlenker machen, indem ich Advocatus Diaboli spiele. Und ganz gegen meine Gewohnheit, ja, sonst bin ich ja hyperkonstruktiv, ausschließlich positiv. Es gab schon ein paar Mal europäische Versuche, irgendwo zwischen Staat, Privatwirtschaft, Wissenschaft, Forschung, um eine bestimmte Form von digitaler Abhängigkeit zu reduzieren. Zum Beispiel 2005. Haben der damalige französische Präsident Jacques Chirac und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt, so, wir brauchen jetzt was, damit wir Google etwas entgegensetzen können. Und gegründet worden ist Quaero. Ich denke, wir alle kennen und lieben Quaero, die Übersuchmaschine, der Mega-Erfolg von Seiten der EU. Nee, das ist natürlich ein bisschen gemein. Tatsächlich gilt das als eins der Projekte, wo gezeigt worden ist, dass Europa mit viel gutem Willen trotzdem am Ende nichts erreichen kann. Quaero hat ungefähr, es gibt verschiedene Berechnungen, manche Leute sagen bis zu 600 Millionen Euro verschlungen und ist nie wirklich sinnvoll online gegangen, hat sich 3 oder 4 oder 5 Mal verändert, wahnsinnig lange gedauert. Das ist ein bisschen mein Negativbeispiel, wenn man glaubt, das geht ja ganz leicht. Wenn wir von der Haltung reden, die sich gerade verändert, und das ist mein Optimismus, der positive Blickpunkt darauf, der positive Blickwinkel darauf. Was ist denn die wichtigste Veränderung, die wir hier in Europa machen müssen, damit wir jetzt nicht das nächste Quaero im Bereich, sagen wir, KI erleben?
Schöner Punkt. Ja, ich erinnere mich da auch sehr gut dran. Möchte an der Stelle aber, glaube ich, tatsächlich die zweite Frage zuerst beantworten. Die beantworte dann die erste gleich mit 600 Millionen für ein Experiment. Vielleicht auch ein ernst gemeintes Experiment. Ist nicht viel. Und ich glaube, das ist der Teil, den wir lernen müssen. Nicht jedes Experiment, das wir starten, nicht jedes Unternehmen, das wir starten, muss und wird zum Erfolg führen. Dass 600 Millionen für etwas ausgegeben wurden, was am Ende des Tages nicht funktioniert hat, das ist tragisch. Das liegt aber in der Natur der Dinge. Digitale Geschäftsmodelle muss man raushauen. 1 von 10 wird was. Und nicht 9 von 10. Also wir müssen dringend lernen, hier umzudenken, im Sinne von, wir brauchen keinen Schuldigen, der danach 600 Millionen Euro in den Sand gesetzt hat. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, in diesem Experiment, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn ich weiß, dass es nicht jetzt im Moment designt war, frühzeitig zu verstehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Diesen Lernprozess zu begleiten. Und das ist für mich mehr eine Frage von Attitude und von Einstellung. Solange wir immer davon ausgehen, dass wenn wir das investieren, dann wird es funktionieren. Solange wir uns zu diesen Gedanken nicht verabschieden, wird das auch nichts. Wir brauchen ja einen deutlich risikofreudigeren Ansatz und auch einen ganz gesunden Pragmatismus. Ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Vortrag von dir, Sascha, das ist Jahre her. Da hast du erzählt, hast du gesprochen von Überweisungen. Die Überweisungen von, die hast du an deine Bank geschickt und dann hast du gehofft, dass es gleich auf deinem anderen Konto ist, weil das ist ja, ich zitiere, nur ein paar Meter weiter im Rechenzentrum. Und dann hast du gefragt, warum das 3 Tage dauert. So, ich fand das sehr lustig. Ich war einer von denen, die ganz laut gelacht haben an der Stelle. Wenn auch mit so einem leicht erstickten Lachen, kann man sich vorstellen. Mhm. Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Also inzwischen ist das Problem ja mit Echtzeitüberweisungen gelöst. Aber der entscheidende Punkt für mich an dieser Stelle ist, wie schaffen wir es, Exzellenz auch in diese Prozesse reinzukriegen und mit den leichten Verbesserungen, die wir da vielleicht machen können, nämlich zum Beispiel aus 3 Tagen 3 Sekunden machen, damit auch schon zu punkten. Weil das ist nämlich das, was tatsächlich digitale Geschäftsmodelle ausmacht. Du findest ein Problem und du löst es. Dann nimmst du dir das nächste Problem und du löst es. Das muss nicht immer erfolgreich sein, aber du fängst damit an. Du musst nicht glauben, dass du immer gleich sozusagen die eierlegende Wollmilchsau jetzt für 600 Millionen oder für 3 Milliarden irgendwo kaufst. Du musst davon ausgehen, dass du ein paar Mal ein solches Finanzpaket auch einfach in den Sand setzt. Und hier lernen, daraus zu lernen und frühzeitig im Prinzip auch mal anders abzubiegen, und das einzukalkulieren, das ist, glaube ich, der wichtigste Shift, den wir schaffen müssen. Und den sehe ich im Moment noch nicht.
Ja, das ist eine sehr interessante Sichtweise. Die kann ich vielleicht auch mal so an mich selber richten. Ne? Ist ja immer total leicht zu sagen, bitte, ihr lieben anderen, lernt doch mal. Und was ich jetzt gerade lerne, von dir höre, ist, dass mein häufig verwendetes Beispiel, das sehr schlechte Quaero, ich habe das damals auch schon gesehen, bis zum Namen. Ich dachte, mit dem Namen setze ich es nie durch. Ja, also niemand weiß, wie man Quaero schreibt, das ist ja völlig vollkommen klar. Ich habe es aber mal als großes Negativbeispiel gesehen und ich finde sehr gut, dass du mich gerade ein bisschen quasi belehrt, nicht mich belehrt, sondern du hast mir eine andere Perspektive drauf gegeben. Zu sagen, ich im gleichen Vortrag, wie ich nämlich Quaero als negatives Beispiel bezeichne, sage ich auch, wir brauchen eine höhere Toleranz gegenüber Fehlern. Wir brauchen eine Kultur des Ausprobierens. Und Ausprobieren bedeutet, dass man auch scheitern kann. Insofern hast du mich gerade so ein bisschen auf einen Widerspruch hingewiesen, den ich selber in mir trage. Und das finde ich deswegen interessant, weil du gerade von Grauwerten gesprochen hast. Der ganze Bereich digitale Souveränität, der ganze Bereich digitale Vernetzung, der gesamte Bereich irgendwo zwischen Cybersicherheit, Grundwerten, Ökonomie, Datenschutz ist voller Widersprüche, die man versuchen muss, irgendwie auszubalancieren. Weil auf der einen Seite sehen wir, ich nehme das ganz naheliegende Beispiel, Datenschutz ist super wichtig, alle sagen Datenschutz. Und dann sehe ich, dass eine Vielzahl von Geschäftsmodellen in Europa nichts geworden sind wegen Datenschutz. Punkt. Da kann man einen Punkt setzen und dann ist es so. Und mit diesen Widersprüchen irgendwie umzugehen, das habe ich gerade en passant von dir gelernt. Danke. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte so ein bisschen auch mit Blick auf unseren dritten großen Themenblock dir eine Frage stellen. Der dritte große Themenblock ist so die Vision. Ja, ich glaube, dass Deutschland gerade kommend aus der Merkel-Ära, die sich durch eine, sagen wir mal, aggressive Visionsarmut ausgezeichnet hat, aus meiner Sicht, aber dass wir in Deutschland dringend eine Vision brauchen. Und ich bin natürlich fest überzeugt davon, dass eine Vision, sagen wir mal, für in 10 Jahren, sagen wir eine Vision 2035, dass die natürlich digital, dass die natürlich KI-driven, AI-driven sein muss auf der einen Seite dass sie auf der anderen Seite sich aber auch ganz intensiv um genau diese Widersprüche kümmern muss. Um die Auflösung von diesen Dingen, die auf den ersten Blick irgendwie konträr wirken oder komisch. Der Punkt, auf den ich natürlich hinaus möchte, ist, wenn wir uns so fragen, digitale Souveränität 2035, wie sieht es aus? Und im gleichen Atemzug im Spätsommer diesen Jahres, das BSI, quasi die Instanz der digitalen Sicherheit, der digitalen Souveränität, sehen mit einer Verkündung, wir reden gerade mit Google über eine Kooperation. Dann da fühlt es sich jetzt für die Leute, die da von außen drauf schauen, zunächst, und ich sage das ganz vorsichtig, das fühlt sich für Leute, die da von außen drauf schauen, jetzt nicht an wie, na klar, liegt total nahe, digitale Souveränität, lass mal erstmal eine Google-Koop machen. Wie siehst du das dann im Detail? Ist das zur Auflösung von genau so einer, sagen wir mal, genau so einer Widersprüchlichkeit?
Oh Mann, ja, also diese Kooperationsvereinbarung, die verfolgt mich. Es ist echt, und es ist insofern total albern, weil das echt eine von ganz, ganz vielen ist. Ja, also wir haben einiges an Kooperationsvereinbarung und es ist ein völlig normaler Verwaltungsvorrang. Der Punkt ist, nochmal vorneweg, wir treffen keinerlei Beschaffungsentscheidungen. Wir entscheiden auch nicht, wem wir jetzt im Zweifelsfall mal tiefer irgendwo einsteigen wollen. Da mag es dann vielleicht mal irgendwie ein kleines Projektchen geben, wie auch immer. Aber Beschaffungsentscheidungen treffen wir nicht. Wir treffen immer, wir gehen in Themen rein, wenn es jemanden gibt, der aus der Bundesverwaltung sagt, schaut euch das bitte mal an, da gibt es einen Bedarfsträger. So, und dann müssen wir mit Firmen tiefer einsteigen und sagen, okay, lasst uns mal in eure Software reingucken. Jetzt überlegt mal gerade, und es ist jetzt völlig egal, ob das eine SAP oder eine Google oder eine Siemens oder eine, von Frankreich, eine Thales ist. Du glaubst ja nicht, dass die uns mal eben ihre Software offenlegen, alle ihre Geschäftsgeheimnisse verraten, ihre tiefen Sicherheitsmechanismen verraten, wenn die dafür nicht eine vernünftige gesetzliche Grundlage haben. Da stehen hinten dran so und so viele Anwälte, die wollen sehen, dass das rechtlich sauber abgesichert ist. Und das sind diese Kooperationsvereinbarungen. Punkt. Darum geht es hier. Das heißt, wir haben im Prinzip Kooperationsvereinbarungen überall da, wo wir mit Firmen zusammen tiefer in deren Sachen reinschauen wollen. Und das sind mehr als nur Google.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass diese Abwägung, du hast ja schon gesagt, es ist keine Autarkie, um die es geht, eigentlich auch immer bedeutet, man muss schon wissen, wovon man redet und entscheiden können, auch sachlich entscheiden können. An dieser Stelle können wir eine Zusammenarbeit ganz locker durchführen zu diesen und jenen Bedingungen, gerade wegen digitaler Souveränität, und an einer anderen Stelle müssen wir das halt anders lösen. Ne? Und da ist vielleicht auch eine Frage des Rausfindens.
Absolut. Und ich meine, zum Rauswirken gehört Urteilungskompetenz. Ja, ja. Wo willst du die denn hernehmen, wenn du dir die Sachen nicht anschaust? Damit du sie dir anschauen kannst, gerade bei uns als BSI, brauchen wir Kooperationsvereinbarungen. Das ist so. So, und ich meine, hier geht's jetzt am Ende des Tages darum, dass also auch große Cloud-Hersteller sagen, sie bauen europäische Cloud-Instanzen und sie wollen dafür unseren Rat, wie sie das machen wollen. Ganz ehrlich, das macht durchaus Sinn, wenn es dafür Bedarfsträger gibt, dass wir dann im Zweifelsfall auch mal tiefer reinschauen und sagen können, das ist halbwegs ordentlich gemacht. So, und das ist ja am Ende des Tages auch ein Teil davon. Wie machen wir die Dinge nutzbar? Für mich ist die spannende Frage, wie schaffen wir es, jetzt auch nationale Hersteller, viele von denen, mit denen wir auch heute schon arbeiten, aber mich interessieren vor allem auch mal kleinere. Wie schaffen wir es, Open-Source-Projekte, wie schaffen wir das, wie eine ähnliche Situation zu bekommen, dass die mit uns eine Kooperationsvereinbarung schließen müssen? Da wollen wir ja eigentlich hin. Ja, also nicht, dass sie müssen, das ist hier nicht der Punkt, sondern dass wir es im Prinzip schaffen, die ebenso auf die Bühne zu heben. Mit großen Nationalen machen wir das bereits. Ja, da gibt's jede Menge, mit denen wir da gerade arbeiten. Große Projekte, wo wir dran sind, und das ist super. Weil wenn wir es schaffen, die sicherheitstechnisch zu ertüchtigen, damit die auch mit Großen mithalten können, auch mit Hyperscalern mithalten können, dann haben wir da alle was von. So, und für mich ist digitale Souveränität, sage ich immer wieder, Optionen haben. Wir müssen als diejenigen, die IT einsetzen wollen, die Produkte einsetzen wollen, Optionen haben. Und dann kann es, muss es und soll es auch immer mal wieder auch ein Kriterium sein, ich will das von dir. Das ist ein legitimes Kriterium. Das ist kein technisches Kriterium, aber es ist ein legitimes Kriterium für andere, die dann entscheiden, was sie schaffen wollen.
Verwaltungen stehen heute vor einem immensen Spagat. Sie sollen Bürgerservices beschleunigen und gleichzeitig den strikten Schutz ihrer Daten garantieren. Sie müssen Mitarbeitende entlasten, während sie komplexe gesetzliche Vorgaben erfüllen. Und sie sollen Effizienz steigern, während die Sicherheit kritischer Infrastrukturen jederzeit gewährleistet sein muss. Digitalisierung ist keine Option, sondern eine strategische Pflicht. Sie macht Services bürgerfreundlicher und die Verwaltung effizienter, birgt aber ein Risiko. Sie macht digital angreifbar. Doch sensible Daten müssen kompromisslos geschützt werden und Systeme jederzeit sicher funktionieren. Das ist der Kern von digitaler Souveränität. Digitale Souveränität bildet das Rückgrat einer modernen, prosperierenden Gesellschaft. Die öffentliche Verwaltung trägt hieran einen großen Anteil. Sie ist das Herzstück eines wirtschaftlich starken und resilienten Staats. Doch wie gelingt dieser Wandel in der Praxis? Verwaltungen brauchen einen Partner, der nicht nur Schlagworte liefert, sondern Taten. Wir von Schwarz Digits verstehen die anspruchsvolle Aufgabe sehr gut, die mit der Digitalisierung einer Verwaltung einhergeht. Unsere souveränen Services entwickeln wir aus einer Haltung der Verantwortung heraus und haben sie im härtesten Umfeld Europas erprobt, in den hochsensiblen Prozessen der Unternehmen der Schwarz-Gruppe. Das Ergebnis ist ein Fundament für digitale Souveränität, ein Ökosystem, das Verwaltungen handlungsfähig macht. Von der BSI C5 testierten Stackit Cloud über präventive Cybersecurity mit XM Cyber bis hin zu spezialisierter vertrauenswürdiger AI von Aleph Alpha. Wir sind Schwarz Digits. Wir schaffen mit unseren souveränen Lösungen die Grundlage für einen zukunftsfähigen Staat. Für eine digital souveräne öffentliche Verwaltung.
Wenn wir so 10 Jahre, eine Vision auf 10 Jahre entwickeln würden, ja, im Bereich Tech, im Bereich KI, im Bereich digitale Souveränität, was wären denn aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, wo man konkret ansetzen kann, sowohl aus BSI-Sicht, wie auch aus politischer Sicht, wie auch aus Unternehmenssicht?
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir es schaffen, Business hier zu erzeugen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Maschmeyer hat doch mal gesagt, ne? Umsatz ist der beste Satz. Man guckt zwar arg flach, aber nichtsdestotrotz, da ist was dran. Also zu sagen quasi, wie können wir im Prinzip auch Umsatz hier generieren, weil dann werden Firmen auch besser. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und da kann man auch heute ansetzen. Da kann man an verschiedensten Punkten ansetzen. Das muss aber jeder, der was beschafft, auch selber entscheiden und auch selber entscheiden dürfen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Also ein Unternehmen in der einen Branche wird sich vielleicht anders entscheiden als ein Unternehmen in einer anderen Branche oder aber in einer anderen wirtschaftlichen Situation. Für mich ist eine Vision an der Stelle, dass wir bis 2035 eine gute Parität haben zwischen, wir können Dinge von außen reinholen, die wir gut nutzen können, und wir haben aber auch genug heimische, nationale, europäische Anbieter, aus denen wir selber ebenfalls wählen können. Und gerne auch inzwischen dann so weit getrieben bis 2035, dass wir vielleicht auch im Einsatz mit 50-50 Balance haben. Das fände ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ich hätte es gerne, es wäre mir auch ganz wichtig zum Thema digitale Souveränität, dass wir so 2-3 große Technologiefelder haben, in denen wir sagen können, da spielen wir auf dem Weltmarkt mit. Und wenn du wirklich gute Qualität willst, mit allem, was dazugehört, mit Sicherheit, irgendwie auch mit Datenschutz, mit allem, was man wirklich braucht, um so eine Lösung exzellent zu machen, dann kommst du zu uns. Da machst du keine faulen Kompromisse, da kriegst du was richtig Gutes. Und das auf einem Weltmarktniveau. Da hätte ich Lust so und da würde ich gerne hinkommen. Da kann ich mir KI vorstellen, da kann ich mir Quantum vorstellen. Aber dann müssen wir jetzt nochmal echt Gas geben. Da will ich hin und das wäre für mich eine Vision.
Wie sieht es denn aus, so eine Vision digitaler Souveränität aus der Perspektive von normalen Bürgerinnen und Bürgern? Also, oder übersetzt gefragt, was können wir denn so als Leute, die sehr, sehr viele digitale Instrumente im Durchschnitt nutzen, im Alltag tun oder nicht tun? Worauf können wir achten? Wie können wir was diskutieren, damit wir dazu beitragen können, so eine Vision überhaupt nur erreichbar zu machen?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den jeder beisteuern kann, ist tatsächlich solche Tools auch bei uns im Zollformat zu nutzen. Also PayPal ist eine feine Sache, das ist gar keine Frage. Vero gibt's inzwischen aber auch. Ich habe es installiert, ja, soweit, so gut. Ich will das jetzt nutzen. Ich suche Leute um mich rum. Ja, das hat mir schon ein Kollege angeboten. Ich schicke dir mal den 1 Cent, die 1 Cent Überweisung, einfach zu meinem Doing kommen. Ja, also solche Sachen kann man tun. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Da gibt's noch jede Menge andere Beispiele. Da kann man sich überlegen, welche Chat-Tools nutzt man eigentlich. Man kann sich an vielen Stellen überlegen, was will ich eigentlich wie stützen? Was will ich verwenden? Brauche ich immer eine Plattform, die alles integriert? Muss mein E-Mail an derselben Stelle liegen wie 23 andere Sachen meines alltäglichen Lebens? Oder kann ich das auch verteilt haben? Schaffen wir eine Integration im Zweifelsfall auch über Ökosystemgrenzen hinweg? Oder erlauben wir uns auch, dass wir komplett so einen Anführungsstrichen privaten Login-Effekt da haben? Also ich bin da sehr divers unterwegs. Das funktioniert auch. Also das ist so, ich glaube, wir können schon an der einen oder anderen Stelle, in denen wir ganz bewusste Akzente setzen, auch mit unserem Nutzerverhalten da auch nochmal einen Einfluss haben. Das müssen wir dann aber mit sehr vielen gemeinsam machen. Und dann haben wir da auch eine Chance.
Es gibt so zwei große Schulen in diesem Bereich, eigentlich noch viel mehr, aber das sind die beiden vielleicht größten Schulen. Nämlich die einen sagen, damit wir den von dir erwähnten und für digitale Souveränität unbedingt erforderlichen größeren wirtschaftlichen Schub im Digitalen haben, brauchen wir weniger Regulierung. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, wir brauchen noch mehr Regulierung, damit wir unsere Werte aufrechterhalten können und die nicht gebrochen werden durch, sagen wir mal, Konzerne oder gar irgendwelche bösartigen Akteure von außen. In welche Richtung würdest du denn das sehen?
Ha, wie immer, ne? Die Welt ist nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Oder besser noch bunt. Also ich würde an der Stelle sagen, Regulierung kann uns hoffentlich an verschiedensten Stellen kurzfristig sicherer machen. Sie wird es aber nie schaffen, uns digital erfolgreich zu machen. Das wird Regulierung nicht schaffen, denn das schafft nur Unternehmergeist, das schafft Lust an Technik, das schafft Lust am Vorwärtskommen. Das schafft Regulierung nicht. Regulierung ist kein befeuerndes Instrument, sondern meistens eher ein bremsendes Instrument. Wir brauchen aber tatsächlich auch einen Lift-up, einen Weg nach vorne. Das heißt, ich sehe auf jeden Fall beides ganz, ganz wichtig. Bei der Frage mehr oder weniger Regulierung sage ich klügere Regulierung. Klügere Regulierung. Regulierung funktioniert an verschiedensten Stellen heute noch sehr, vor allem klügere Regulierung in der Umsetzung, ne, muss man dazu sagen. Funktioniert noch sehr, sehr, ich sag mal, altbacken mit Papier und Bleistift und Checkliste. Nichts gegen Checklisten. Checklisten sind eine tolle Sache, aber wir müssen eigentlich viel in der Automatisierung da einbringen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel anschaust hier, ne, wie machst du Sicherheit in einer Software-Lieferkette zum Beispiel? Da brauchst du Tools, die das automatisch für dich machen. Das ist so eine S-Bomb, ne? Software Bill of Materials. Das ist sowas wie, du musst das automatisch integrieren können, Sicherheitstests in deine CI/CD-Pipeline. Ja, also und dann muss aber auch die CI/CD-Pipeline abgenommen werden. Und ich muss nicht mehr die Produkte hinten oder die Eigenschaften am Produkt nachweisen. Das ist eine Zertifizierungsthematik. Also hier einen ganz, ganz anderen Grad von Automatisierung reinbringen, das wäre für mich eine smarte Umsetzung. Da arbeiten wir ganz stark dran. Wir wissen auch, dass wir da noch echt viel Arbeit vor uns haben, aber wir haben uns aufgemacht. Und das brauchen wir. Das Nächste, was wir brauchen, ist einfach die verschiedenen Ausprägungen von Regulierungen halbwegs sauber zusammenbringen. Firmen haben keine Chance mehr, noch irgendwie gut durchzusteigen, wenn da jetzt alle nach dann noch neue Regulierungen kommen. Deswegen haben wir übrigens auch mit den anderen Cyber Directors in Europa sehr explizit gesagt, hey, lass uns bitte ein Moratorium auf diese Sachen setzen. Wir müssen sie jetzt erstmal gut und clever umsetzen, damit die Belastungen nicht größer werden. Also Moratorium für weitere Cyber-Regulierungen, weil wir gesagt haben, da haben wir jetzt genug, was wir echt erstmal umsetzen müssen. Und das sind so Sachen, wo wir, glaube ich, viel schaffen können, wenn wir smart regulieren, uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren und das so einfach wie möglich für Firmen machen. Wir kommen nicht ohne aus, aber wir müssen es halt auch so machen, dass es noch Spaß macht, Business zu haben und zu innovieren und einfach nur nach vorne zu kommen, weil das ist das, was wirklich Laune macht und was uns auch erfolgreich macht.
Da gibt es einen Punkt, der gerade was diese Vision angeht, in dem Bereich KI mir wirklich große Hoffnungen macht, was Deutschland angeht. Auch was Europa angeht, aber noch mehr, was Deutschland angeht. Ja? Und dieser Punkt, der bezieht sich darauf, dass ich, das ist eben so Unternehmergeist genannt, da in Deutschland etwas am Horizont beobachten kann, das mich optimistisch stimmt. Es ist etwas, von dem ich sagen würde, es ist sogar nicht nur irgendwie ein Bauchgefühl des Optimismus, sondern bezieht sich auf relativ konkrete Zahlen. Ich sehe nämlich, dass Deutschland, da hat die FAZ im April mal drüber geschrieben, dass Deutschland bei ganz vielen Transformationen, die wir erlebt haben, weit hinten dran war. Ja, zum Beispiel was E-Commerce angeht, war hier schleppend aufgebaut worden. Was das Internet insgesamt angeht, was die Cloud-Transformation angeht, was Social Media angeht, immer war Deutschland hinten dran mit den Ergebnissen, die wir ja besprochen haben. Wir sind in manchen Bereichen einfach zu weit hinterher. Jetzt gibt es aber die jüngste große Transformation, die KI-Transformation. Und da sind zwei Zahlen, die mir große Hoffnung machen. Nämlich einerseits, dass Deutschland an Platz 3 ist, was die Nutzerschaft von ChatGPT weltweit angeht. Also das drittintensivst nutzende Land von dem Angebot von ChatGPT, was für mich hier so ein bisschen als Sinnbild für interessiert die Leute KI steht. Und das heißt, da ist Deutschland relativ vorne dran. Und der zweite Punkt, der ist, wie gesagt, aus dem zweiten Quartal diesen Jahres, veröffentlicht von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Der macht mir noch mehr Hoffnung, noch mehr Optimismus. Denn Deutschland ist nicht nur am Platz 3, was die Nutzer angeht, die zahlenden Nutzer. Das heißt, es investieren Leute 20 Euro im Monat, um da am Puls zu bleiben. Sondern Deutschland ist sogar an Platz 2, was die Nutzer angeht, die die Schnittstelle von OpenAI nutzen. Und das ist für mich, nach den USA natürlich, ne? Und das ist für mich ein Zeichen, dass in Deutschland eine Art KI-Tüftlergeist entstanden ist, was wiederum die Vorstufe zu genau dem Unternehmergeist ist, den du beschrieben hast. Meine große Hoffnung ist also für eine Vision 2035, dass jetzt schon in den, ich weiß nicht, ob es Garagen sind, aber ich sag mal, jetzt schon in den Hobbykellern, in den früheren Werkstätten, in den Bastelschuppen, irgendwo im Baden-Württembergischen, im Bayerischen oder meinetwegen auch im Mecklenburg-Vorpommerschen irgendwelche IngenieurInnen sitzen, die gerade so, sagen wir mal, halblegal mit einer runtergeladenen Datenbank ihrer Firma und der Schnittstelle von OpenAI ausprobieren, ob man da nicht ein total tolles KI-Geschäftsmodell drauf basteln könnte. Und während das jetzt noch eine Katastrophe ist aus Sicherheitssicht, ja, Shadow AI, Leute laden einfach irgendwelche Daten irgendwie irgendwo hoch, kann das, dieser Tüftlergeist, schon in naher Zukunft dazu führen, dass eine Vielzahl von neuen, interessanten Geschäftsmodellen entstehen, die uns früher oder später eben digital unabhängiger machen.
OMG, oh mein Gott. Oh Mann, also, ja, ich habe das jetzt nicht gehört mit Shadow IT und in der Garage, aber ja, genau darum geht's. Ja, also ich kann mich erinnern, als hier ChatGPT rauskam, das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich mal damit rumspielen, ist ja klar, das versteht sich von selbst. Und ich war dann auch ruckzuck dabei, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal versuchen, die Sachen hier auch lokal zum Laufen zu bringen mit entsprechenden offenen Modellen. Das war noch ganz am Anfang und dann habe ich mich da auch echt schwer getan, das dann mal zum Laufen zu bringen. Es hat dann irgendwann auch geklappt, also alles wunderbar. Dieses, was kann ich damit tun? Wie komme ich da weiter? Und heute ist das ja im Vergleichsweise schon ein No-Brainer. Aber das ist genau das, worum es geht. Diese Lust am Machen. Und ja, davon merke ich auch mehr. Ich hoffe, dass die sich durchsetzt. Und tut mir einen Gefallen, bitte nicht mit eurer Firmen-Datenbank oder zumindest nicht mit irgendwas, was wichtig ist.
Um aber Gottes Willen, das war natürlich kein Aufruf.
Ja,
das war natürlich kein Aufruf.
Ja, ist klar. Morgen steht's in der Presse, Sascha, du weißt, wie es ist. Nein, Quatsch. Aber der ernsthafte Teil ist, ja, bitte machen. Genau das machen. Es macht Spaß. Es ist total spannend, Dinge zum Laufen zu kriegen. Und es ist auch super spannend übrigens, wenn ihr mal so eure eigenen kleinen Testcases gebaut habt, mal rauszufinden, wie euch die verschiedenen Engines dann da antworten. Also das kann man natürlich auch manuell probieren, aber automatisiert macht es viel mehr Spaß. Und dann werdet ihr mal feststellen, dass ihr ganz gehörige Unterschiede in den Antworten bekommt, zum Beispiel zwischen ChatGPT, dann hier Claude oder wegen mir auch Perplexity. Und ganz spannend auch immer Mistral mit einbinden, nutze ich inzwischen total gerne und total viel. Die haben nämlich richtig gute Antworten und die haben auf manche Dinge einfach eine komplett andere Perspektive und das ist super. Also an solchen Stellen gerne auch da einfach nochmal tiefer rein, sich das ein bisschen vertraut machen und mal rausfinden, was man damit alles tun kann. Es ist nämlich echt unglaublich, was man damit alles tun kann. Es macht mir genauso viel Hoffnung wie dir, wobei ich da auch ein bisschen subjektiv bin, weil es mir selber so einen Spaß macht.
Liebe Claudia, das war eine fantastische Zukunftsvision. Nochmal ausdrücklich, um Gottes Willen, probiert es natürlich nicht mit ChatGPT aus oder zumindest nicht nur mit ChatGPT und schon gar nicht mit delikaten Daten. An der Stelle kann man auch vielleicht mal einwerfen, dass in puncto digitale Souveränität, Verlässlichkeit, Sicherheit ChatGPT, OpenAI manchmal ein bisschen sehr Ausprobierkultur ist. Im Sommer diesen Jahres hat ChatGPT zum Beispiel ausprobiert, was passiert, wenn man private Chats, wo die meisten Menschen glauben, die wären wirklich privat, googeln kann. Das ist kein Scherz. Man konnte zwischenzeitlich ohne irgendwelche Vorwarnung bestimmte Chats googeln, natürlich total anonymisiert, um Gottes Willen, aber dann doch am Ende googeln. Das vielleicht so als kleiner Schlussbonbon, warum eine Vision digitale Souveränität oder sagen wir mal eine bessere, eine tiefere und auch eine demokratische Kontrolle von bestimmten Alltagsinstrumenten, von KI über Cloud bis hin zu mobilen Anwendungen und natürlich allen möglichen geschäftsmodellrelevanten Anwendungen, warum das ein sehr essentieller Teil der Zukunft ist und sein muss und warum Sicherheit da ein sehr zentrales Thema ist. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ganz zum Schluss, ich möchte dir gerne das Schlusswort sagen, wenn du einen einzigen Wunsch frei hättest in Sachen digitale Souveränität und Sicherheit für die nächsten 10 Jahre bis zur Erreichung der Vision 2035. Was wäre dieser eine große Wunsch?
Mein einer großer Wunsch wäre, dass wir das mit ganz, ganz viel Mut und Zuversicht angehen. Dann kriegen wir das nämlich auch hin. Weil können, tun wir das. Und dann fallen so Themen wie vernünftige Cybersicherheit, unsere Werte darin verankert, schlaue und smarte Regulierung ganz automatisch daraus. Wir haben das in uns, wir müssen das einfach nur mobilisieren. Das ist mein großer Wunsch.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge oder der Podcast insgesamt gefallen hat, empfehlt ihn gerne in sozialen Medien weiter oder diskutiert mit uns auf verschiedenen, übrigens allesamt nicht-europäischen Plattformen wie LinkedIn, wie Instagram oder TikTok. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.